Wir haben als Mensch per Gesetz einen Schutzauftrag gegenüber den Tieren. Aber was wir machen im Vollzug unserer Gesetze, hat damit nichts zu tun, was da drin steht. Ja, und es ist jetzt so stark in der Öffentlichkeit, dass wir wirklich einfach mal dieses System Zoo uns genauer anschauen können. Die Zoos beanspruchen für sich ja, wir haben einen vernünftigen Grund, Tiere einzusperren, weil wir machen ja Artenschutz.
Und Bildungsarbeit.
Bildungsarbeit, Artenschutz. Wenn wir nicht wären, dann wäre Tierart XY schon längst ausgestorben. Und es wird ja gerade offensichtlich, dass diese Argumentation vollkommen ins Leere geht. Wenn ich ein Tier aus einer Wildbahn nehme, um es dann zu züchten, im Zwecke der Artenerhaltung, um dann zu sagen, jetzt sind es zu viele, dann killen wir die halt. Das geht ja, glaube ich, niemandem im Kopf.
Wir sind Juju und Fabi von den Vegan Superheroes.
Und in diesem Podcast helfen wir dir mit Leichtigkeit, vegan zu sein.
Vegan Superheroes.
Wir bedanken uns beim Sponsor der heutigen Episode, das ist Koro. Da gibt es große Verpackungen zum kleinen Preis. Du hast da wirklich eine Riesenauswahl. Es ist super veganfreundlich, von Nussmusen über Proteinriegel bis zu Trockenfrüchten. Es ist wirklich alles, was dein Herz begehrt und alles, was auch dein Bauch begehrt. Check das unbedingt mal aus in den Shownotes. Wir lieben Koro extrem und sind total happy, dass sie auch zuckerfreie Alternativen haben, wie den Erdmandelaufstrich, der steht hier auf dem Tisch. Die Kinder können den sehen, das ist kein Geheimnis, weil es ist ein Aufstrich ohne Zucker. Da schlägt unser Herz natürlich doppelt hoch. Mit dem Code vegangesund5 bekommst du 5% auf deine Bestellung. Check dafür gerne den Link in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Jeder Mensch, der sich für einen Tierschützer oder eine Tierschützerin hält, wird im Moment wissen, dass es eine Situation in Deutschland gibt, die für viel Aufregung gesorgt hat. Es gibt den Zoo in Nürnberg, wo eine fassungslose Situation passiert ist und wir sind extrem angewidert, fast schon, wie das alles gelaufen ist. Und wir haben mit Piquet so drüber gesprochen und jetzt wollen wir aber noch mehr Stimmen zu diesem Thema hören. Und ich habe heute die große Ehre, mit der veganen Anwältin zu sprechen. So nennt sie sich auf Instagram. Ich bin total gespannt, wie es dazu kam und begrüße heute die Nadine im Podcast. Hallo Nadine.
Ja, hi. Danke für die Einladung.
Total gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du nennst dich vegane Anwältin, bist dementsprechend vegan. 1+1 gut zusammengerechnet. Magst du uns mal so sagen, wie dein Weg war? Warum hast du dich dazu entschieden, einen veganen Lifestyle anzustreben?
Ja, erzähle ich super gerne. Ich bin tatsächlich, seitdem ich 14 bin, vegetarisch gewesen. Das kam eigentlich dadurch, dass ich meine engste Freundin, die schon immer sich für solche Themen einfach interessiert hat und super reflektiert war, schon als junges, also eigentlich schon als Kind, ne? Und die hat einfach gesagt, hier, Tiere essen ist richtig uncool, ich habe mir da voll viel zu angeschaut, Nadine, lass das auch mal sein, schau dir mal hier ein Video an. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Video das damals war, aber sie hat mir irgendein Video aus so einem Massenschlachtbetrieb geschickt. Und dann habe ich gesagt, du hast vollkommen recht, das geht gar nicht und wir können das nicht unterstützen. Und dann sind wir gemeinsam im Alter von 14 Jahren erstmal vegetarisch geworden. Und ich habe dann auch für mich erstmal beschlossen, ich kann mir sowas nicht mehr anschauen, es macht mich fix und fertig. Und dementsprechend war ich dann erstmal echt lange, 20 Jahre lang vegetarisch unterwegs und hatte aber immer so eigentlich im Hinterkopf, ja, Nadine, das ist schon gut, ne? Aber das reicht überhaupt nicht. Also es reicht bei weitem nicht. Und heute frage ich mich, warum hat es eigentlich so lange gedauert, dass ich wirklich gemerkt habe oder eingesehen habe, ich wusste es ja eigentlich schon die ganze Zeit und habe es mit mir rumgetragen, aber dass es dann so konkret wurde, dass ich gesagt habe, okay, es muss vegan sein, Und ja, das war einfach ein Prozess, ne? Ich glaube, wie bei vielen Leuten, man hat ja so viele Gründe, warum man irgendwie denkt, vegan ist kompliziert oder mit ganz viel Einschränkung verbunden. Oder was sagen die Leute, ne? Das war, glaube ich, bei mir so ein ganz großer Punkt, dass ich damals, als ich 14 war, war ich als Vegetarierin immer eine Besonderheit, sag ich mal. Und ich bin eigentlich von meiner Persönlichkeit her niemand, der so aus der Reihe fallen will. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich so mitschwimme bei allem und nicht so groß raussteche. Aber wenn man als Vegetarier, als Jugendliche irgendwo hinkommt und jeder muss extra für einen kochen und das extra bedenken, das war mir immer total unangenehm. Und es waren dann auch immer dumme Witze wie, ja, die Vegetarier kriegt wieder die extra Wurst oder so. Und das, ja, da hab, also habe ich mir richtig viel anhören dürfen. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? Und deshalb dachte ich immer auch so ein bisschen, der Schritt vom Fleischesser zum Vegetarier war echt schwierig, so sozial gesehen. Und der Schritt jetzt zum Veganismus hin wird wahrscheinlich noch viel härter sein. Und ich glaube, das war so ein bisschen, was mich so viele Jahre abgehalten hat, ne? Und schlussendlich, als ich es dann gemacht habe, habe ich mich total geärgert, weil der Schritt war überhaupt nicht schwer. Also weder vom Aufwand her für mich, noch, dass ich irgendwelche dummen Sprüche bekommen habe, sondern die Leute kannten mich und eigentlich haben alle gesagt, ja, haben wir eigentlich längst mit gerechnet. Ja. Mhm.
Was war denn dann der letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat bei dir?
Ich habe es versucht zu reflektieren und ich glaube tatsächlich, der letzte Tropfen war, dass ich Mama geworden bin. Ich bin Mama geworden und ich habe meinen Sohn auch ziemlich lange gestillt. Und ich konnte dann irgendwie nicht mehr ausblenden, dass wir Muttermilch trinken von einer fremden Spezies. Ja, und ich war da wirklich am Stillen und dachte so, ich musste mir das vorstellen, jemand kommt und klaut mir die Milch. Ja. Und Frauen, die stillen, wissen, glaube ich, dass jeder Tropfen Muttermilch Gold wert ist. Ne? Und das dann Millionen Literweise einer anderen Spezies abzuzapfen, um es irgendwie sich in den Kakao zu rühren oder so, das ist absurd. Und das wurde mir dann irgendwie sehr plastisch.
Wow. Ja, vor allem ist es ja auch so, dass die Milch, die die Mutter produziert, auch individuell auf das individuelle Kind abgestimmt ist. Es ist ja nicht so, dass da irgendeine Milch rauskommt, sondern die ist es ja genau passend für das, was das Kind gerade braucht.
Ja, das ist ein Wunder. Muttermilch ist ein absolutes Wunder und was wir damit veranstalten, also die Spezies Mensch, das ist ohne Worte, ne?
Krass. Und wann, wie alt warst du dann, wenn du schon so früh vegetarisch wurdest und da deine Freundin dir schon so früh helfen durfte, Achtsamkeit für dieses Thema zu bekommen? Wann bist du denn dann vegan geworden, final? Weißt du das noch?
Ja, das ist gar nicht so lange her tatsächlich. Mhm. Also mit 14 vegetarisch, dann habe ich das, glaube ich, 10 Jahre lang war das für mich vollkommen cool. Ja? Und dann kam dieser Gedanke immer wieder so auf, okay, das reicht einfach bei weitem nicht, aber ich habe es ganz gut geschafft, erstaunlicherweise, das ziemlich lange irgendwo ganz tief in meinem Hinterkopf zu vergraben und zu überdecken mit irgendwelchen anderen Themen, die man dann so hat als junger Mensch. Ne? Und es hat tatsächlich fast 20, ich glaube 18 Jahre gebraucht, 18 Jahre, ja, bis ich dann gesagt habe, okay, nee, stopp, also das geht einfach gar nicht. Und das kam dann natürlich auch so ein bisschen durch auch durch Social Media, weil ich glaube, also dieses Ethische und das Ganze, das war ja in mir schon drin, ne? Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sie einfach merken, ich handle, obwohl ich eigentlich das gar nicht befürworte, was ich da tue. Ich schaffe es aber irgendwie, diesen Widerspruch nicht aufzulösen. Und ich glaube, ganz, ganz viel, was da fehlt, sind einfach Informationen, also einfach Wissen. Ne? Und das ist auch das, was mir gefehlt hat. Und ich würde mir im Nachgang wünschen, ich hätte irgendwie schon mit 20 oder so, wäre ich irgendwie Aktivistinnen begegnet auf der Straße, die mir das wirklich klipp und klar gesagt hätten, Nadine, vegetarisch reicht nicht, schau dir an, was in der Milchindustrie passiert, schau dir an, was mit den Legehennen passiert. Du kannst das nicht ausblenden, das passiert hier faktisch jeden Tag. Und du hast doch, steckt doch in dir, es ist in deinem Herzen, ja? Und du handelst ja auch schon danach, aber eben nicht vollumfassend, nicht ausreichend. Und ja, das war mir eigentlich irgendwie schon klar, aber ich hätte, glaube ich, so diesen Schlag mal einfach mal gebraucht.
Ja, diesen Satz, den kenne ich, den habe ich häufig gehört und den kennen, glaube ich, viele Menschen, die sich vegan ernähren. Einfach, ich hätte es gerne 2 Dekaden früher erfahren. Einfach schon als Kind, es hätte mir niemals geschadet. Es hätte nur dafür gesorgt, dass ich früher schon im Einklang mit meinen eigenen Werten lebe. Und das ist ja das Schöne an diesem Aktivismus, das ist ein riesiges Spektrum. Es gibt ja die mit der Tür ins Haus fallen und die Angel rausreißen und eine Staubwolke hinterlassen. Und da gibt es die in voller Vorsicht und wie so eine die Menschen so behandelt wie so eine Muschel, wo eine Perle drin steckt und ganz zart und vorsichtig sind und alles, was es dazwischen gibt. Und es ist voll wichtig, dass es alles gibt, weil jeder Mensch wird ja von was anderem angesprochen.
Voll, so ist es, genau. Man muss eigentlich mal gucken, wer steht da vor dir, ne? Und wie geht man jetzt auf die Person ein? Also wo holt man die ab? Wo steht die und wo muss ich die abholen, ne?
Okay. Ja. Super spannende Geschichte. Und jetzt nennst du dich die vegane Anwältin.
Ja.
Hast du also keine Lust, dass Klientinnen und Klienten zu dir kommen, weil du durch das Vegane direkt eine riesige Menschenmenge ausschließt, weil sie sich getriggert fühlen? War das dein Ziel?
Könnte man meinen, ne? Nee, tatsächlich, ich war ja vorher die Verwaltungsrechtlerin bei Instagram und habe mich ja auch in dem Rahmen schon für Tierschutzthemen eingesetzt. Und habe dann aber einfach irgendwie immer wieder Fragen bekommen von Leuten, die dann gesagt haben, ja, und wenn du dich schon für solche Themen einsetzt, dann hoffe ich mal bitte, dass du auch vegan lebst. Also von Veganerinnen habe ich dann Nachrichten bekommen, die so ein bisschen auch, ja, schon so ein bisschen empört waren, so, ja, ich will mal hoffen, du lebst auch vegan, wenn du hier irgendwie dich da für Tiere einsetzt, alles andere wäre Heuchlerei. Und dann durfte ich immer erklären, ja, du kannst dich beruhigen, ich lebe vegan, ne? Und irgendwann habe ich gedacht, es wäre ja auch ein cooles Statement, einfach zu sagen, hier ist eine Juristin, die setzt sich für Belange der Tiere ein und ja, ihr braucht nicht mehr fragen, die lebt vegan, ja? Und natürlich läuft man Gefahr, dass dann nicht vegane Personen sagen, okay, die hat vielleicht voll an einer Waffel, ne, jetzt nennt die sich die vegane Anwältin, aber dann geh bitte. Also dann ist es auch voll fein für mich. Ja. Mhm.
Schön, so sehr, wie du dadurch Menschen anziehst, stößt du sie genauso ab und das, dadurch ist es ja wieder ausgeglichen.
Das ist dann eine natürliche Selektierung, könnte man sagen.
Ja, abgefahren. Und wann hast du sozusagen diesen Wechsel dann gemacht? Also seit wann nennst du dich so? Seit wann ist das Thema bei dir noch mehr?
Also, dass ich mich wirklich vegane Anwältin, dass ich mich umbenannt habe, ist noch gar nicht lange her. Das sind gerade ein paar Wochen, dass ich mich so benannt habe. Ja,
okay,
weil die Fragen sehr häufig waren und weil ich einfach irgendwie dachte, ich will das immer mehr zu meinem Thema machen. Ich mache ja nicht nur Tierschutzfälle, ich mache ja auch andere Sachen. Aber es soll immer mehr in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Und es kommen auch mehr Anfragen, was natürlich super cool ist. Es sind auch super spannende Themen. Und eigentlich ist der Bereich ja auch komplett unbesetzt. Also es ist einfach ein komplett in der Juristerei unbesetztes Feld. Ne? Also da hat irgendwie noch keiner so richtig eine Ahnung. Also auch die Veterinärämter, die haben ja eigentlich meistens gar keine Ahnung von dem, was sie da eigentlich tun, weil es dazu nichts gibt. Ne? Die Dinge sind alle nicht ausentschieden. Es gibt super wenig Rechtsprechung in dem Bereich. Und deshalb ist da einfach super viel, was man noch machen kann an juristischer Arbeit. Also da kann man jetzt Jahrzehnte eigentlich dran arbeiten. Und das, finde ich, ist einfach eine Riesenchance für die Tiere. Ne? Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist ein Bereich, in den will ich immer mehr reingehen und will diese ganzen Fragen einfach mal aufmachen, dass die mal einer juristischen Klärung zugeführt werden. Natürlich dann in unserem Sinne, ne? Also im Sinne der Tiere. Und genau, deshalb dachte ich, ist das ja auch ein logischer Schritt, mir dann jetzt auch das wirklich im Namen, dass man das im Namen dann auch wiederfindet.
Super, finde ich total mutig, Nadine, dass du das gemacht hast. Finde ich richtig gut. Und auch einfach einstehen für das, was dir wichtig ist. Das ist, finde ich, das ist ein echt cooler Schritt. Und da sind wir auch schon jetzt ein bisschen mehr bei dem, was du so machst. Also am Dienstag wurden diese Paviane erschossen, 12 von, wie viel waren es insgesamt? 40, glaube ich. Und ich würde dir direkt so eine Frage stellen, die halt einfach ganz doll in meinem Kopf schwirrt und die wir auch ganz oft häufig gestellt bekommen haben in der Community. War das rechtlich zulässig oder war das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, was sie da gemacht haben? Kannst du das einordnen?
Also meiner Meinung nach war das ganz klar ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
Mhm.
Ja. Und zwar auch ein strafbarer Verstoß. Ne? Weil wenn man sich das Tierschutzgesetz anschaut, erstmal haben wir eigentlich ein ganz, ganz gutes Tierschutzgesetz. Ne? Kann man sich gar nicht so groß beklagen. Wenn man sich den Paragraphen 1 anschaut, ich glaube, viele Veganerinnen kennen den, ne? Kennen aber vor allem Satz 2. Ich finde Satz 1 auch total schön. Deshalb würde ich ihn einfach gerne mal erläutern.
Total, ne? Gerne.
In Paragraph 1 beschreibt im Prinzip, wird der Zweck des Gesetzes beschrieben. Ne? Und der sagt eben, dass Tiere unsere Mitgeschöpfe sind. Das sind. Auf diesem Planeten sind das unsere Mitgeschöpfe. Und als solche hat der Mensch eine Verantwortung für die Tiere. Ja, das steht so in Paragraph 1. Und aus diesem Hintergrund folgt, dass wir als Mensch dazu verpflichtet sind, das Leben und das Wohlbefinden der Tiere zu schützen. Also wir haben als Mensch per Gesetz einen Schutzauftrag gegenüber den Tieren. Und das wurde ja jetzt noch mal deutlicher, in dem Jahr 20a ins Grundgesetz eingeführt wurde, der Tierschutz. Ja, also das ist ja das Schutzziel im Grundgesetz. Hammer. Also es ist nicht nur das Tierschutzgesetz, was an den Menschen adressiert, du musst das Tier schützen, du hast da eine Verantwortung, jeder Einzelne von uns, sondern auch dieser Schutzauftrag an den Staat per Grundgesetz. Ja, und das ist ja eigentlich ein Riesending und was total Tolles. Mhm. Ja, das Gesetz hat das gesehen, der Gesetzgeber hat das gesehen. Aber was wir machen im Vollzug unserer Gesetze, hat damit nichts zu tun, was da drin steht. Weil wenn wir das wirklich anwenden würden, ne, der Paragraph 1 geht ja dann weiter mit Satz 2, niemand darf einem Tier ohne einen vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Den Satz kennt, glaube ich, jeder Veganer, jede Veganerin.
Ja.
Wenn wir das ernst nehmen würden als Juristen, dann gäbe es keine Schlachtbetriebe. Ja. Dann gäbe es keine Tierausbeutungsbetriebe. Keiner würde Kuhmilch trinken. Ja? Das würde es nicht geben, wenn wir das ernst nehmen würden.
Ohne triftigen Grund.
Ohne vernünftigen Grund.
Ohne vernünftigen Grund. Ist das eine konkrete Definition? Ist das schon konkret genug?
Das ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. Mhm. Das heißt, es ist ein Begriff, der im Gesetz auftaucht, aber nicht legal definiert ist. Es gibt einfach Begriffe, die sind im Gesetz definiert. Das nennt man legal definiert. Das ist beim vernünftigen Grund nicht der Fall, sondern diese Begriffe werden dann durch die Rechtsprechung definiert. Das heißt, sie sind so ein bisschen, sie können sich verändern. Ne? Rechtsprechung kann sich verändern. Und der vernünftige Grund ist im Moment so definiert, dass er triftig sein muss, er muss einsichtig sein und er muss einem schutzwürdigen Interesse dienen, also von einem schutzwürdigen Interesse getragen sein. Mhm. Und all das muss zusätzlich unter den konkreten Umständen dieses Einzelfalles, man muss jedes Tier und jede Tötung an jedem Tier im Einzelfall betrachten. Und dieser vernünftige, triftige, einsichtige Grund, wenn man ihn denn dann sehen würde, muss das Interesse des Tieres an seiner Unversehrtheit und an seinem Wohlbefinden, an seinem Leben überwiegen. So ist der vernünftige Grund definiert. Ne? Also man muss eine umfassende Güterabwägung machen. Das Interesse des Tieres an seinem körperlichen Wohlbefinden auf der einen Seite und an seinem geistigen, seelischen, psychischen Wohlbefinden. Ne? Mhm. Und das Interesse des Menschen, dieses Tier auszubeuten, auf welche Art und Weise auch immer. Und das muss man in eine Abwägung bringen. Und muss dann sagen, ja, das Interesse des Menschen überwiegt. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass wir 750 Millionen Tiere im Jahr allein in Deutschland haben, die geschlachtet werden für Ernährungszwecke, und man sich dann überlegt, dass man, wenn man das Gesetz ernst nimmt als Jurist, in jedem dieser 750 Millionen Einzelfälle individuell abwägen muss, haben wir hier einen triftigen, einsichtigen Grund, der das Wohl des Tieres und sein Interesse daran überwiegt, ja oder nein, dann wir würden nicht zu diesen Zahlen kommen. Ne? Wir würden zu diesen Ergebnissen nicht kommen.
Wenn es da so drin steht, gibt es ja trotzdem Spielräume und Grauzonen, die natürlich Zoos, vor allem solche Einrichtungen, die total verstaubt sind und die ganz klar darauf ausgerichtet sind, Geld zu verdienen, ob mit Tierleid oder ohne, das ist die egale Hauptsache, da sind diese Tiere und die verdienen damit Geld. Und die kennen die Grauzonen, oder?
Genau, also dieser unbestimmte Rechtsbegriff öffnet natürlich Tür und Tor für Auslegbarkeit.
Ja. Ne?
Und das ist ja genau das, was passiert. Also um nochmal kurz auf diese Ernährungszwecke einzugehen.
Ja.
Da sagt die Rechtsprechung einfach, Wir haben das Erhaltungsinteresse des Menschen über die Ernährung. Das würde eben das Interesse des Tieres überwiegen, der Erhaltungszweck. Das ist wirklich dieser Begriff, den die Rechtsprechung verwendet, des Menschen. Mittlerweile weiß man ja längst, wissenschaftlich belegt, dass der Mensch keine tierischen Produkte konsumieren muss, um sich zu erhalten.
Ja? Also es geht wirklich, also damit ist gemeint der Erhaltungszweck der menschlichen Spezies.
Ja, der Mensch muss tierische Produkte konsumieren, um zu überleben. Das ist ganz spartanisch wie aus dem Mittelalter oder aus der Steinzeit die Argumentation der Rechtsprechung, um zu rechtfertigen, was hier jährlich millionenfach passiert. Ja. Und da ist natürlich mittlerweile, wo wir so viele wissenschaftliche Erkenntnisse dafür haben, und ich meine, du würdest hier nicht mehr am Mikro sitzen, wärst schon längst tot umgefallen.
Richtig.
Mir würde es genauso gehen. Ja, also wir wären schon längst alle ausgestorben, es würde gar keine Veganerin geben.
Ja.
Wenn der Erhaltungszweck wirklich ein vernünftiger Grund wäre.
Ja,
ne? Also
und es würden auch nicht...
Alle der lebende Beweis dafür, dass es diesen Erhaltungszweck nicht gibt.
Richtig. Und die Zahl würde ja auch nicht steigen, der veganen Menschen, die in Deutschland leben.
Ja.
Wäre ja dann unmöglich. Krass.
Ja, und das ist mittlerweile natürlich auch in der juristischen Diskussion ein bisschen angekommen. Deshalb weicht die Rechtsprechung jetzt so langsam ein bisschen von diesem Erhaltungszweck ab und sagt, ja, okay, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse. Erhaltungszweck ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so das Ding, wo wir das drauf stützen können. Aber es gibt ja noch soziale Aspekte, also sowas wie, es entspricht einfach unserer menschlichen Kultur, Tiere auszubeuten.
Da habe ich eine Frage. Bedeutet das, weil das ist ja sozusagen das, weil wir das schon immer so gemacht haben und weil es ein Teil von dem geworden ist, was so unsere Gepflogenheiten sind? Ist das jetzt als Argument, ist das ein Argument, was da gerade aufgebracht wird?
Ja, ja. Der Mensch ist einfach seit ewigen Zeiten schon Fleisch, also gehört es scheinbar zu unserer Kultur und man will halt nicht auf, keine Ahnung, die Bratwurst auf dem Oktoberfest verzichten. Mhm. Das ist Kult, ne? Und das ist dann eben ein sozialer Grund sozusagen.
Mhm.
Ja, und das wird damit mit als Argumentation jetzt verwendet.
Okay. Okay. Verstehe nicht.
ja.
Um nochmal auf die Paviane in Nürnberg zurückzukommen. Ist dieser Fall, hat der eine besondere, also hat er eine besondere Aufmerksamkeit verdient, weil es einfach irgendwie besonders brisant ist? Wie würdest du das einschätzen?
Also grundsätzlich ist uns Veganerinnen ja egal, ob es ein Pavian ist, eine Schnecke, ein Hund oder was auch immer.
Ja.
Ne? Aber ich finde dieses Thema so wichtig, weil wir reden ganz, ganz viel über, über Massentierhaltung, über Schlachtbetriebe, über solche Themen. Aber wir reden auch immer wieder über Zoos und haben jetzt die Gelegenheit oder jetzt ist der Anlass noch mal mehr und es ist jetzt so stark in der Öffentlichkeit, dass wir wirklich einfach mal dieses System Zoo uns genauer anschauen können. Und jede Veganerin, jeder Veganer weiß, ich gehe in keinen Zoo, ich unterstütze das nicht.
Mhm.
Und Zoos dürfte es eigentlich gar nicht geben. Aber es ist halt in der breiten Gesellschaft eigentlich kein Thema. Ne? Jeder nimmt sich sein Kind und sagt, wir machen heute was Schönes, es sind Schulferien, ne? Wir gehen heute in den Zoo, dann kann mein Kind endlich mal einen Löwen sehen oder einen Delfin sehen oder was auch immer. Ne? Und die wenigsten gehen gedanklich einen Schritt weiter und machen sich klar, dass sie natürlich im Kind jetzt nicht zeigen, wie ein Tiger, ein Delfin in freier Wildbahn lebt, sondern dass sie sich im Prinzip eingesperrte, gezüchtete Tiere oder vielleicht sogar aus ihrer freien Wildbahn, sag ich jetzt mal, entnommene Tiere, eingesperrte Tiere in überhaupt nicht artgerechten Gefängnissen ihren Kindern zeigen und sagen, schau mal, wie schön. Ne? Also das fängt ja wirklich im Kindesalter an, dass man da schon so desillusioniert wird von dem eigentlich, was der Realität entspricht. Und man wird halt so erzogen, dass es vollkommen normal ist. Und das mal zu hinterfragen und das der breiten Gesellschaft im Prinzip mal klar zu machen, ich glaube, das ist jetzt gerade die Zeit.
Das ist auch so bei Bauernhöfen. Weißt du, du hast ja auch ein Kind, hast du gesagt, und dann weißt du ja, wie das bei Kinderlektüre so ist. Es ist ja das Normalste, dass dann da gezeigt wird, auf der einen Seite wird dann die Stadt, so ein Wimmelbuch zum Beispiel, dann wird dann eine Stadt gezeigt, dass da ganz viel los ist. Auf der nächsten Seite ist dann der Bauernhof und danach kommt die Baustelle und danach kommt der Flughafen. Und das sind alle einfach einzelne Elemente, die als komplett normal dargestellt werden und als Teil unserer Gesellschaft, was es ja halt auch ist. Aber wie sollen wir, wenn wir uns nicht eigenständig sozusagen zwischen diese Informationen und unsere Kinder stellen, dann fängt das ja bei denen schon an, dass sie 2 Jahre alt sind und denken, ach so, ja klar, dann kommt da der Milch-LKW und holt dann die Milch und dann kommt der Bauer und die Kühe freuen sich schon, dass der Bauer kommt, damit er endlich die Euter ausleeren kann, weil die ja sowas wird ja dann suggeriert. Das ist ja komplett verrückt und ja. Zoos finden da ja genauso statt in solchen Büchern.
Genau, richtig, ja.
Einfach von Anfang an. Okay, und jetzt, wo so viel Augenmerk auf diesem Thema liegt, das ist einfach gut, dass da jetzt die Aufmerksamkeit drauf liegt, weil wir jetzt die Chance haben, was zu machen. Was haben wir jetzt für eine Chance? Was können wir jetzt machen?
Wir haben im Prinzip die Chance, den Leuten, es sind ja nicht nur Veganerinnen und Veganer jetzt entsetzt über das, was da passiert ist. Ne? Da sind 12 Paviane erschossen worden, wobei 2 sind scheinbar schon irgendwie vorher verstorben. Ja? Mhm. Aber es sind auf jeden Fall 12 Tiere gestorben. Und das entsetzt super viele Menschen. Ne? Und natürlich sind darunter auch viele Menschen entsetzt, die nicht vegan leben. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt ein Zeitpunkt, genau diese Menschen dort zu erreichen. Ne? Und denen mal klarzumachen, dass wir eigentlich per Gesetz einen vernünftigen Grund brauchen. Und um auf diesen Punkt wieder zurückzukommen, die Zoos beanspruchen für sich ja zu sagen, ja, wir haben einen vernünftigen Grund, Tiere einzusperren, weil wir machen ja Artenschutz.
Und Bildungsarbeit.
Bildungsarbeit, Artenschutz. Wenn wir nicht wären, dann wäre Tierart XY schon längst ausgestorben. Das ist ja so die Rechtfertigung für Zoos. Mhm. Und es wird ja gerade offensichtlich, dass diese Argumentation vollkommen ins Leere geht. Ja, das ist ja, wird ad absurdum geführt, wenn ich ein Tier aus einer Wildbahn nehme, um es dann zu züchten, im Zwecke der Artenerhaltung, um dann zu sagen, jetzt sind es zu viele, dann killen wir die halt. Mhm. Ja, also das geht ja, glaube ich, niemandem in den Kopf.
Genau, und das ist dann sozusagen unser Umgang mit dieser Situation. Wir wollen, dass die Tiere, wir wollen sie eine kontrollierte Population sozusagen hier schaffen, damit sie auch erhalten bleiben, damit sie der Menschheit erhalten bleiben. Das ist immer das Gefühl, was ich habe, dass es sozusagen darum geht, dass wir Menschen ja weiterhin uns diese Tiere anschauen können und wissen, dass es sie gibt. Und dann sind es aber zu viele und wir sind irgendwie überfordert und dann müssen die halt irgendwie wieder weg.
Ja.
Das ist halt sehr menschlich. Jetzt hätte ich fast unmenschlich gesagt. Das ist ja sehr menschlich, so zu denken.
Ist natürlich auch so eine Begrifflichkeit, die man dann so aus seinem Sprech irgendwie rausnimmt, ne? Oder auch human. Ja?
Genau.
Humanes Töten oder sowas. Also das ist ja human ist ja eigentlich genau das, was passiert, ne? Aber es ist nichts Gutes.
Krass. Okay, du hast gesagt, viele Menschen sind jetzt empört, auch Menschen, die sich nicht vegan ernähren. Ich habe das auch so mitbekommen. Wir haben auch viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich bin gar kein Veganer, aber ich finde es trotzdem echt kacke, was da passiert ist. Und viele wollen auch jetzt was machen. Viele haben einfach das Bedürfnis, jetzt was zu machen. Und was kann man tun als normalsterblicher Mensch, wenn man diese Situation sieht und sich sagt, ich würde gerne dagegen angehen?
Ja, man kann natürlich einmal, und das hatte ich ja versucht, so ein bisschen Aufklärungsarbeit, sag ich mal, zu betreiben. Man kann natürlich einmal im juristischen Sinne aktiv werden und kann Strafanzeige erstatten. Dem sind ja auch schon super viele gefolgt, konnte man ja jetzt lesen. Also über 100 Strafanzeigen ist natürlich super cool, weil das erhöht natürlich den Druck. Ne? Aber es muss natürlich auch jeder für sich jetzt mal hinsetzen und sich mal hinterfragen, warum berührt mich das so? Warum berührt mich das jetzt bei 12 Pavianen so? Mhm. Und warum sitze ich jetzt vielleicht hier und bin betroffen und gehe dann rüber in die Küche und brate mir mein Steak oder pack mir meine Chicken Nuggets irgendwie in den Ofen oder so.
Ja.
Ne? Warum berührt mich das nicht?
Weil die Distanz wahrscheinlich so groß ist, weil es nicht so sichtbar und als Tier zu definieren ist, was wir da vor uns haben. Es hat ja kein Gesicht mehr. Und diese armen Paviane, die uns ja auch so ähnlich sehen und die auch so, das ist verrückt.
Das ist halt Speziesismus at its best, ne? Also das ist per Definition einfach genau das, ja.
Auf jeden Fall. Und was denkst du, wie hoch ist die Chance, dass diese ganzen Anzeigen, dass die was bringen? Oder andersrum gefragt, was glaubst du, wie hoch ist die Chance, dass die Anzeigen fallen gelassen werden?
Das wurde ich natürlich in letzter Zeit ganz schön häufig gefragt.
Ja, okay.
ja, also ich habe viele Nachrichten bekommen, ich würde gerne Strafanzeige erstatten, aber ist das überhaupt erfolgreich oder bringt das nichts? Ne? Jede Anzeige bringt was, weil sie Druck erzeugt und weil sie zeigt, die Gesellschaft ist nicht bereit, so etwas einfach hinzunehmen. Mhm. Ne? Jede Strafanzeige ist ja ein Statement dagegen.
Ja.
So. Und natürlich geht so eine Strafvermittlungsbehörde jetzt hin und sagt, okay, ein Haufen Strafanzeigen sind eingegangen, wir müssen der Sache nachgehen. Mhm. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wer jetzt diese Sache sich anschaut. Aber da das ja sehr breit diskutiert wird aktuell, werden die das nicht einfach so sang- und klanglos versickern lassen können. Mhm. Ne? Das ist ja das Schöne. Sie werden auf jeden Fall, selbst wenn sie es einstellen, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es einstellen, ist doch relativ hoch. Ja, damit müssen wir einfach rechnen, denke ich. Aber sie müssen natürlich so eine Einstellung auch begründen. Das heißt, sie müssen sich inhaltlich, juristisch damit auseinandersetzen. Und wenn man mich fragt, wird man eine Einstellung nur argumentieren können, indem man sich juristisch ein Bein ausrenkt. Mhm. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Begründung.
Ja.
Und das ist ja wieder ein Ding. Also die müssen da jetzt eigentlich sitzen, sich die Köpfe zerbrechen, wenn sie das einstellen wollen, wie sie das begründen, weil sie müssen damit rechnen, dass das veröffentlicht wird und dass das zerpflückt wird.
Okay, und wenn es jetzt zur Anzeige gebracht wird, ja? Also, und dann der nächste Schritt ist dann, dass es ein Prozess eröffnet wird? Oder wie wäre dann der nächste Schritt, wenn die Anzeigen fruchten würden? Wie würde es weitergehen?
Ja, genau. Also, wenn die eingestellt werden, gibt es natürlich kein Verfahren, ne? Es haben ja einige Leute bei der Polizei Anzeige erstattet, aber auch viele, wie jetzt zum Beispiel auch ich, bei der Staatsanwaltschaft direkt. Mhm. Anzeige zu erstatten bedeutet erst einmal, ich gebe den Strafvermittlungsbehörden bekannt, da ist etwas passiert, was strafrechtlich relevant sein könnte.
Ja? Ja.
Und dann, weil das Ganze im öffentlichen Interesse ist und die Strafverfolgungsbehörden im öffentlichen Interesse tätig werden müssen, es ist im Zivilprozess zum Beispiel ein bisschen anders. Es interessiert niemanden, ob mein Nachbar mir irgendwie Geld schuldet oder nicht. Das ist nicht im öffentlichen Interesse, da muss ich dann klagen. Im Strafrecht ist das anders. Die meisten Delikte werden im öffentlichen Interesse verfolgt. Das heißt, ich mache einfach die Strafanzeige. Die Strafvermittlungsbehörden haben jetzt Kenntnis und müssen den Sachverhalt ermitteln. Mhm. Also die müssen jetzt ermitteln. Und wenn die dann genug dafür zusammen haben, sagen, das ist ausermittelt, dann müssen sie prüfen, mit dem, was wir ermittelt haben, mit dem, was wir wissen, gehen wir davon aus, dass ein Straftatbestand erfüllt wurde oder nicht. Ne? Und wenn die zu dem Ergebnis kommen, es wurde ein Straftatbestand erfüllt, dann müssen sie es anklagen.
Dann müssen sie, ja? Das ist dann ihre
sie
Pflicht.
Anklagen. Dann müssen sie anklagen, genau.
Okay, und wann wird was ist die Definition, wann ist es erfüllt? Also
es gibt dann eben den Paragraphen 17 Tierschutzgesetz. Ne? Ja. Wegen dem haben wir ja angezeigt. Wir haben ja gesagt, es ist ein Verstoß gegen Paragraph 17 Tierschutzgesetz. Und wenn eben die Voraussetzungen dieses Paragraphen 17 erfüllt sind, wenn der Straftatbestand des Paragraph 17 erfüllt ist, wenn die Strafvermittlungsbehörden zu diesem Ergebnis kommen, müssen sie anklagen. Also sie müssen sich den Paragraph 17 anschauen. Ja, und der sagt ja genau wieder das. Man darf einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen, Leiden zufügen. Man darf sie ohne vernünftigen Grund nicht töten. Das heißt, ganz konkret, die Strafvermittlungsbehörden müssen jetzt vor diesem, was sie alles wissen, sitzen und sagen, ja, okay, also was wir wissen, da sind 12 Paviane getötet worden. Das ist Fakt. Das streitet auch keiner ab. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um die Frage, gab es dafür einen vernünftigen Grund, ja oder nein?
Und ist das dann Ermessenssache von diesen Menschen, die das Individuelle entscheiden? Oder, also, das ist immer so, ich frage mich, ob es einfach am Ende immer noch einfach eine menschliche Entscheidung bleibt. So wie sozusagen, also, ja. Oder ob es da ganz klar sagt, wenn das und das passiert, dann gibt es da keinen Ausweg mehr.
Ja, das ist im Prinzip einfach Rechtsfortbildung. Ne? Mhm. Also das ist das, was jetzt erstmal im ersten Schritt die Staatsanwaltschaft entscheiden muss. Die müssen jetzt gucken, gibt es einen vernünftigen Grund, ja oder nein. Das heißt, die müssen eigentlich ganz praktisch an den Tiergarten Nürnberg herantreten als Staatsanwaltschaft und sagen, hallo, wir ermitteln. Es sind ein Haufen Strafanzeigen gegen sie eingegangen. Mhm. Es sind ja 12 Paviane getötet worden, das streiten sie nicht ab. Was war denn der vernünftige Grund dafür? Und dann müssen die Stellung beziehen.
Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was ist vernünftig?
Genau, dann sind wir genau bei dieser Frage wieder, was ist im juristischen Sinne ein vernünftiger Grund?
Crazy, wow, okay. Das ist unfassbar spannend. Das ist unfassbar spannend und ich weiß nicht, wie, also es gibt doch den Fall, dass, das habe ich irgendwo gelesen, dass wenn ganz viele Anzeigen gestellt werden und aber nichts passiert, also was passiert dann? Ist es dann schon ein Präzedenzfall, dass sie sozusagen beim nächsten Mal sagen können, ja, hier wurden ganz viele Anzeigen gestellt, aber es kam nie zu einem Prozess, also haben wir jetzt dieses Beispiel vom Juli 2025, wo er ja hervorgeht, dass, also ist das ein Präzedenzfall? Ist da die Chance, dass es das einer wird?
Also du meinst wahrscheinlich für die Konstellation, dass es eingestellt wird, ne?
Mhm.
Wenn jetzt also die Staatsanwaltschaft hingehen würde, würde sagen, ja, da sind 12 Paviane getötet worden, aber das war irgendwie gerechtfertigt, weil es gab einen vernünftigen Grund.
Ja.
Dann gilt das erstmal nur für diesen Einzelfall, ne? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie die das begründen. Wenn die das jetzt so begründen, dass sie sagen, wir sehen den vernünftigen Grund grundsätzlich immer in den Fällen, wo die Gehege zu klein sind und zu viele Tiere da sind und es dann nicht mehr artgerecht ist, dann müssen die getötet werden. Das wäre jetzt sehr pauschal. Ne?
Ja.
Dann wäre das ein Präzedenzfall. Aber wir sind im Bereich des Strafrechts vor allem ja immer in so einer Einzelfallprüfung. Das heißt, die müssen sich wirklich den konkreten Einzelfall anschauen. Konkret diese 12 Paviane, also auch wie wurden die ausgewählt, anhand welcher Kriterien, warum genau die 12 und nicht andere? Ne? Mhm. Also das ist auch eine Frage, die sie sich stellen müssen. Weil wir haben nicht nur eine Masse 12 Paviane, sondern wir haben 12 Individuen.
Ja.
Also eigentlich haben wir, ich hab auch 12 Fälle angezeigt. Also nicht ein Verstoß, okay, sondern 12 Verstöße. Ne? Jedes Individuum ist ein Verstoß.
Gut so, gut, dass das so ist. Finde ich super.
Das ist ja auch total wichtig, weil das macht es ja noch mal mehr deutlich, dass das Tierschutzgesetz nicht 750 Millionen Schlachttiere sieht und nicht 12 Paviane sieht, sondern 12 Individuen, 750 Millionen Individuen. Und eigentlich juristisch vorgibt, es muss in jedem Einzelfall diese Abwägung vorgenommen werden.
Ja. Ich möchte nur kurz was einwerfen. Ich habe so ein Buch gelesen, das heißt Moralische Ambition. Und der Autor hat gesagt, dass es in jeder Zeit, also dass es immer zur Zeit, in der man lebt, etwas gibt, was im Moment akzeptiert wird von der Gesellschaft, was aber in 5, 6 Dekaden rückblickend als Tyrannei abgestempelt wird. Und als, wie konnte man das denn machen? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass die Intensivtierhaltung genau das sein wird in 5 bis 6 Dekaden.
Voll,
oder?
Voll. Also manchmal, ich hab so eine ganz, ganz tolle Referendarin bei mir in der Kanzlei, die ist zu Ausbildungszwecken bei mir seit 9 Monaten.
Ja.
Die lebt auch vegan und die hat mich auch ganz grandios unterstützt in dieser Limburger Taubengeschichte.
Mhm.
Also sie hat gar kein Lob erfahren, weil sie total im Hintergrund geblieben ist und sie auch gesagt hat, ich will im Hintergrund bleiben, aber sie hat einen Haufen Arbeit erledigt in dem Zusammenhang. Also ihr gebührt sehr viel Lob. Und wir spinnen dann öfter so Szenarien, ne? Oder haben so Gespräche, wo wir irgendwie sagen, und dann werden uns unsere Enkel irgendwann mal fragen, du Oma, kannst du noch mal erzählen, wie war das noch mal damals? Wie war das? Ihr habt da irgendwie Tiere gehalten, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen und dann habt ihr die Kühe irgendwie, da habt ihr die Milch dann genommen und ihr habt die selber getrunken. Wahnsinn! Ja. Kannst du das noch mal erzählen, wie das damals war?
Wow! Ja, das ist wirklich, es klingt verrückt. Wenn man sich das neutral anhört, klingt es einfach verrückt. Und dann habt ihr die in so LKWs gemacht und dann seid ihr damit über die Straße gefahren und die haben gelebt währenddessen? Aber warum, Das ist echt komplett skurril.
Da habe ich ja auch ein Video zu gesehen, das habe ich auch geteilt. Ich habe gerade leider nicht mehr im Kopf, von wem das Video war. Vielleicht kennst du das auch, ne? Wo es ja gerade um diese Zoo-Geschichte ging, wo es irgendwie in weiß ich nicht, in ein paar Jahren dann so ein Gespräch auch gibt zwischen zwei Personen, einer Jüngeren, einer Älteren, die irgendwie fragt, wie war das nochmal mit den Zoos? Wir haben zum Arterhalt, haben wir irgendwie die Tiere dann da eingesperrt und ach so, ihr habt die aus dem natürlichen Lebensraum genommen, im Sinne der Tiere zum Artenerhalt oder wie? Ja, genau. Und dann haben wir die da eingesperrt und ganz schlecht behandelt und überhaupt nicht artgerecht und gezüchtet. Da haben wir sie auch getötet, wenn es zu viele wurden. Ja, also das muss man wirklich mal so durchspielen und dann wird einem erstmal so richtig vor Augen geführt, wie absurd diese ganze Geschichte eigentlich ist.
Ja, komplett getragen von alten Gewohnheiten, alten kulturellen Strukturen und dem Machtgefühl, was Menschen gerne haben.
Ja.
Ja. Crazy. Okay, also was kann man dem Zoo argumentativ entgegenhalten? Also das ist eine sehr schwierige Frage wahrscheinlich, aber...
Als Einzelperson?
Ja.
Also was gerade passiert, finde ich natürlich ganz grandios, dass dieses Thema jetzt so in aller Munde ist. Ne? Es wird ja überall darüber berichtet.
Ja.
Ich glaube, viele Leute überlegen gerade, will ich in Zukunft eigentlich noch das System Zoo unterstützen? Also will ich überhaupt noch in einen Zoo gehen oder nicht? Es werden sicherlich einige zu dem Schluss kommen, dass sie das nicht mehr machen. Also ich glaube, Zoo ist was, genauso wie Zirkus.
Ja,
ne? Das stimmt. Wird einfach irgendwann aussterben, weil keiner mehr hingeht. Und dann finde ich natürlich mega cool die Demos, die stattfinden. Ne? Also ich habe jetzt gelesen, ich glaube am Sonntag vor dem Frankfurter Zoo findet auch eine Demo statt. Also nicht nur in Nürnberg, sondern auch vor anderen Zoos. Ne? Und das finde ich cool. Das finde ich cool und das ist natürlich super cool, wenn das vor allem an Tagen passiert, wo da die Schlangen lang sind und viele Leute reingehen wollen und die dann nochmal so richtig vor Augen geführt bekommen, du machst dir gerade keinen schönen Freizeitausflug mit deinem Kind.
Richtig.
Du zeigst deinem Kind gerade eigentlich Tiere, die irgendwie eingesperrt leben, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, denen es ganz schlecht geht. Und willst du das wirklich, ne?
Ja, das ist echt stark. Ich finde auch, dass sich sehr viele Menschen mobilisieren gerade und da auf die Barrikaden gehen, völlig zu Recht. Und es ist auch schön, dass es gerade so medial extreme Aufmerksamkeit hat und das ist einfach so nötig, ne? Es ist einfach so nötig und es ist so schade, dass es halt so einen unangenehmen, schlimmen Vorfall brauchte, sage ich jetzt mal vorsichtig, um so viele Menschen zu erreichen. Aber so ist das wieder, wo wir gerade auch beim Aktivismus gesagt haben, es gibt halt die Leute, die ne, brachial Wände einreißen und die ganz vorsichtig sind und das war jetzt halt so ein sehr radikaler Fall, mit einer Tötung von Tieren ohne vernünftige Erklärung. Und wenn es dadurch Klick bei Leuten macht, dann ist das im Nachgang sozusagen dann irgendwie gut, dass wenigstens so ein lauter Knall bei manchen Leuten was auslöst.
Ja, ich glaube, das ist halt vielen Leuten auch vorher gar nicht bewusst gewesen, dass das jetzt kein Einzelfall war. Ne? Ja. Also das waren jetzt nicht 12 Einzelfälle, die irgendwie auf einen Knall stattgefunden haben, sondern das passiert ja tausendfach in Deutschland jedes Jahr mit Zootieren.
Ja.
Und das wird den Leuten, glaube ich, jetzt erst klar. Und da sind wir wieder, wo wir am Anfang waren, das ist einfach Wissen.
Ja.
Weil das passiert alles hinter verschlossenen Türen, das passiert alles versteckt. Wenn Schlachthäuser aus Glas wären, dann hätten wir hier reihenweise Veganerinnen.
Richtig.
Und wenn das, was in Zoos abgeht, für alle bekannt wäre, was im Zirkus abgeht, für alle bekannt wäre, da würde keiner mehr hingehen.
Ja, 100 Pro. Okay, was ist mit den ganzen Menschen, die sich noch ohnmächtig fühlen und die irgendwie was machen wollen? Was wäre die effektivste Sache, die ein einzelner Mensch jetzt machen könnte?
Die effektivste Sache ist nicht still sein, einfach laut sein. Ne? Nicht müde werden, mit Leuten zu diskutieren, die aufzuklären, Infos weiterzugeben. Ich glaube, das machen die meisten einfach schon aus sich heraus, weil das ist das begleitet dich ja 24/7 eigentlich, ne, als Veganerin,
ja.
Dieses Thema. Und du triffst ja tagtäglich auf Menschen, die anders denken. Und du kommst ja tagtäglich in Situationen, wo du Dinge ansprechen kannst. Und das sollte man auch, ne? Also einfach aufklären, mit Menschen reden.
Ja, fasst euren Mut zusammen, traut euch, für euch selber einzustehen und traut euch das, was euch berührt, bewegt, nervt, ärgert, zum Brechen bringt, was auch immer, traut euch, das auszusprechen. Wir unterschätzen alle, wie krass wir alle Influencerinnen und Influencer sind. Das sind die kleinsten Sachen, die manchmal bei Menschen was auslösen können. Ich habe einmal meiner Schwägerin in einem kompletten Nebensatz vor 4-5 Jahren gesagt, dass ich mit einem schmalen Kopfkissen schlafe. Und dann sagt sie seitdem, boah, jedes Mal, wenn ich mich dann hinlege, denke ich, ach ja, stimmt, ich will ja ein schmales Kopfkissen. Und das ist irgendwie 3 Jahre sind vergangen. Und dann sage ich, was, ich habe dir das im Nebensatz erzählt. Hat sie gesagt, ja, aber das hat so Sinn gemacht für mich in diesem Moment, dass ich jetzt mir so ein kleineres Kissen geholt habe.
Super.
Okay. Cool. Das ist halt total, das ist unterschätzt, die Grauzone, die Dunkelziffer davon, was wir wirklich untereinander bei uns auslösen, ist riesig.
Voll. Man kriegt das wirklich, wie du schon sagst, manchmal gar nicht mit. Manchmal, ich sage auch immer, ich setze manchmal ganz gerne einfach nur so ein kleines Pflänzchen oder so ein Körnchen und gehe dann aus der Situation raus und lasse das einfach wachsen.
Ne? Manchmal Menschen merken das dann gar nicht, dass irgendwas passiert ist.
Genau.
Und dann Tage später.
Manche merken das gar nicht und denken so, irgendwie seit ein paar Tagen trage ich irgendwas mit mir rum. Was ist denn da los? Ne?
Ja.
Und es rattert im Kopf. Und wenn man dann nochmal aufeinander trifft, dann sind die schon an einem ganz anderen Punkt und das haben die selbst sich erarbeitet, ne?
Ja.
Und dann kannst du ganz anders ansetzen. Also das habe ich wirklich reihenweise erlebt.
Ja.
Und das ist so schön, weil es steckt ja in den Menschen, ne?
Ja.
Viele haben das einfach im Herz. Die haben das da schon drin. Aber du musst halt es irgendwie wachrütteln, weil es wurde uns aberzogen.
Mhm.
Ja.
Ja, und auch den Zugang sozusagen zu dir wieder kriegen, weil es gibt ja so viele Dinge, die halt drüber liegen, irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Sätze von den Eltern, du bist ja so und so und plötzlich glauben wir das selber, dabei sind wir gar nicht so und deswegen den Zugang dazu, sich selbst zu finden oder zu suchen, also erstmal zu suchen, um ihn dann zu finden und dann zu stärken, das ist schon ein Weg.
Vor allem, es ist ja auch so eine Erleichterung, ne? Also ja. Ich muss sagen, als ich gesagt habe und ich hab schon lange versucht, soweit es für mich irgendwie machbar war, damals, per Definition, wie ich das damals für mich definiert habe, vegan zu leben, ja. Und das war dann, als ich dann gesagt habe, okay, ja, aber jetzt setze ich mir auch wirklich dieses Label auf, ne? Das heißt, jetzt ist es definitiv so, und zwar von A bis Z, ja, ohne irgendwie irgendwelche Ausflüchte, sondern wirklich, ne, ich bekenne mich jetzt dazu und so ist es jetzt, ist mir so eine ganze Felsgruppe vom Herz gefallen.
Super, auch in Verantwortung vor dir selbst sozusagen.
Ja, genau.
Richtig cool.
Einfach diesen Widerspruch, den man so mit sich rumschleppt und den man irgendwie immer weiter schleppt und es wird immer schwerer, ne, und den einfach aufzulösen und der löst sich einfach, du kannst ihn wegfliegen sehen, ja,
Hammer.
Und der ist einfach weg und das fühlt sich so frei an, das ist so schön und das erzählen ja viele Leute, ne, und das wünscht man ja auch im Prinzip jedem.
Eigentlich schon, ja. Diese Freiheit, diese Erleichterung, dieses gute Gefühl, dieses gute Gewissen, das wünschen wir eigentlich uns allen.
Auf jeden Fall.
Wenn ich dir abschließend eine Fläche anbieten würde, die man aus dem Universum von oben sehen könnte, ja? Eine Fläche auf einem Haus oder was weiß ich oben drauf. Und da steht irgendeine Message drauf. Eine Nachricht an die Welt sozusagen. Ist ja eine ganz kleine Frage jetzt. Was würde da draufstehen, Nadine?
Hui, eine Message, die ich mitgeben würde. Das muss man sich natürlich sehr, sehr gut überlegen.
Ja.
Ich glaube, was mir einfach wichtig ist, ist, dass die Leute mehr auf ihr Herz hören, dass sie wirklich mal versuchen, so dieses Ganze von außen, was aus der Gesellschaft kommt, an Erwartungen, an Vorstellungen, mal beiseite zu lassen und mal in sich zu fühlen und sich mit sich selbst wieder zu verbinden und mit dem Ursprung, der ja aus der Natur kommt, ne? Und sich wirklich da reinzufühlen und zu sagen, was will denn eigentlich mein Herz oder was hält mein Herz für richtig? Und dann würde, glaube ich, keiner sagen, ja, mein Herz sagt, ich soll jetzt einen Schnitzel von einem ausgebeuteten Tier essen.
Ja.
Ja, schön. Würde nicht passieren. Bin ich mir sicher.
Was hält dein Herz für richtig?
Ja.
Cool, sehe ich, fühle ich. Sehr stark. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du auch dieses sehr komplexe Thema in verständlichem Deutsch, also nicht in zu sehr Bürokratendeutsch so ausgedrückt hast. Ich habe eigentlich dir gut folgen können. Und ich wünsche dir richtig viel Erfolg weiter auf deinem Weg. Wie gesagt, sehr mutig, dass du dich die vegane Anwältin nennst. Das ist einfach ein Statement. Du wirst die richtigen Menschen anziehen und du wirst vielen Tausenden, vielleicht Millionen Tieren, ja, du wirst sie retten auf deinem Weg. Und dafür bin ich dir jetzt schon dankbar.
Das ist mein Lebensziel.
Hammer. Ich danke dir. Lass es dir bitte gut gehen und wir bleiben wahrscheinlich im Austausch.
Super gerne.
Dankeschön. Danke.